Aus Apostelgeschichte 2 und ich werde heute die Verse 1 bis 21 durchnehmen und habe dazu auch drei Punkte gesetzt. Ich lese zu Beginn der Predigt die Verse 1 bis 8 und dann 12 bis 13. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen und plötzlich hörte man ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und sie waren alle entsetzt und wunderten sich und sagten zueinander, sind denn nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie denn jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Vers 12. Sie waren alle entsetzt und ratlos und sagten zueinander, was wird das werden? Andere aber spotteten, sie sind voll vom süßen Wein. Liebe Gemeinde, unsere Gesellschaft, auch die christliche, kann mit Pfingsten an für sich nicht viel anfangen. Während Weihnachten die Geburt vom Herrn Jesus Christus zum Höhepunkt vom Handel wurde und Ostern seine Auferstehung mehr oder weniger den Hasen gegeben wurde, Pfingsten, tja, was soll man da tun? Es ist zum Reisewochenende geworden. Also der Heilige Geist kommt und die Leute machen sich davon. Und natürlich, Corona hat das mehr oder weniger eingeschränkt und auch den Reiseverkehr und das geistliche Leben auch etwas. Naja. Aber wir wissen immer noch nicht, was genau Pfingsten bedeutet. Die Christen damals oder die Christen heute sind verwirrt und damals die Leute in Apostelgeschichte 2, die wussten sehr genau, was Pfingsten bedeutet. Denn Gott hat das ja angeordnet im Alten Testament. Und die Leute sind zusammengekommen. Es war die Erinnerung und das Fest für die Erlösung. Am 50. Tag nach dem Pascha, nach dem Auszug aus Ägypten, haben sie am Sinai dieses Fest gefeiert. 50. Tag, es war ein Sonntag, natürlich. Pascha war Samstag, Sonntag war Pfingsten. Und da haben sie diesen Bund bekommen, die 10 Gebote der Erlösung. Es war ein guter Tag. Es war ein Hochzeitstag für sie, denn das haben sie so gesagt. Es ist Hochzeitstag. An dem Tag wurde der Ehevertrag geschlossen, 10 Gebote waren der Ehevertrag und wir waren erlöst. Bräutigam hat uns erlöst und uns diesen Ehevertrag gegeben. Das war so. Also was sie da in Apostelgeschichte 2, wo sie zusammengekommen waren aus den verschiedenen Völkern und Erdteilen, ja, da haben sie Hochzeitstag gefeiert. Das war Pfingsten. Jetzt da leistet sich in Apostelgeschichte 2 Gott etwas Außergewöhnliches. Damals, Pfingsten zurück, Erlösung aus Ägypten, 10 Gebote und auch das Zelt der Begegnung, das ja zu den 10 Geboten dazugehört hat, wo man sich wieder versöhnen konnte, wenn man den Ehevertrag verletzt hat mit Gott, mit dem Bräutigam. Gott kommt jetzt nicht in diesem Heiligtum zu seiner Gemeinde. Er kommt nebenan, und zwar zu den 120 Jüngern, die nicht im Tempel versammelt waren, die sich versteckt hatten, die sonst irgendwo abseits waren. Zu denen kommt der Geist und er setzt sich auf sie in Feuerzungen. Und das ist etwas Besonderes. Nicht im Tempel, er kommt nicht in den Tempel. Seltsam. Ja, die Jünger, für die, auf die der Heilige Geist kommt, für die war es an für sich nicht so seltsam. Die Leute rundum erschrecken bei dem Brausen, kommen zusammen und für sie ist es seltsam und sie entsetzen sich. Aber für die Jünger, nein, für die ist es nicht seltsam. Denn der Herr Jesus hat sie angekündigt in den Evangelien und am deutlichsten vor 10 Tagen. Bei der Himmelfahrt. Ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen, sagt er da. Bleibt in Jerusalem. Tja, für sie war es nicht seltsam. Für sie war es erwartet. Gut. Schön. Aber für die anderen ist es erschreckend. Die 3 Punkte, die ich aufgeschrieben habe, der erste Punkt, die fremden Sprachen. Das ist für die Leute, die da zusammenkommen, erschreckend. Dann der 2. Punkt, der verfinsterte Himmel. Ja, das ist auch erschreckend. Und der 3. Punkt ist den Herrn anrufen. Und das tun wir heute. Erster Punkt, die fremden Sprachen. Der an bei der Himmelfahrt versprochene Heilige Geist ist gekommen. Er kommt mit lautem Brausen, sodass auch andere Menschen das hören. Und er setzt sich wie in einer Feuerzunge auf die Jünger, die versammelt sind. Und das Besondere ist, es ist ja, naja, Johannes der Täufer hat es ja gesagt. Der Herr Jesus wird mit Feuer und mit Geist taufen. Und das tut er hier offensichtlich. Der Geist setzt sich auf die Jünger, die Feuerzunge, Einzahl. Es ist nicht viele Feuerzungen, es ist eine. Es ist ein Geist. Und dann fangen sie an, in fremden Sprachen zu sprechen. Und das ist kein Zeichen für diese Geistestaufe, wie Pfingstgemeinden das lehren. Dass sie in fremden Sprachen sprechen, das hat einen praktischen Zweck. Denn da sind ja die Leute aus den verschiedenen Nationen. 15 sind es eigentlich. Und sie sprechen dann in deren Sprachen. Nicht in Hebräisch, Gottesdienstsprache, sondern in deren Sprachen. Und diese Leute sind dann völlig entsetzt. Warum sind sie entsetzt? Wenn sie plötzlich ihre Muttersprache hören. Ja, sie sind entsetzt, weil das eine Gerichtsankündigung ist. Es ist auch Evangelium dabei, aber es ist vor allem Gerichtsankündigung. Es ist 52 Tage her, dass diese Leute vielleicht mitgeschrien haben, bei der Frage von Pontius Pilatus, und sie geschrien haben, kreuzige ihn. Die Kirche hat damals den Herrn Jesus umgebracht, den versprochenen Messias, den Christus, den Erwarteten. All das, die gesamte Heilige Schrift hat ihn bestätigt, auch die Zeichen und seine Worte, sein Reden hat ihn bestätigt als den Christus. Aber sie haben Nein gesagt, weg mit ihm. Ja, das war gegen Gott. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und jetzt sprechen die Apostel und die Jünger in fremden Sprachen. Und die Leute hören, wie sie Gottes Taten verkünden. Wir wissen nicht, was sie gesagt haben, aber die Leute hören, sie hören die Gottes Taten, wahrscheinlich die Taten Gottes, die den Herrn Jesus Christus betreffen, das hören sie. Und sie hören sie in 15 verschiedenen Sprachen. Und das macht sie, da kriegen sie Angst. Denn Jesaja 28 sagt, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, so wird auch er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und fremde Sprachen reden. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist Ruhe, erquickt die Müden. Und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. So soll auch ihnen das Wort des Herrn werden zu Vorschrift auf Vorschrift, Satzung zu Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen, zerbrochen und gefangen werden. Also das hat damals schon die Kirche bewegt. Sie haben Satzungen und Vorschriften gehabt, jede Menge. Und sie waren darin gefangen und das hat auch das ganze Volk ermüdet. Tut es nebenbei heute noch. Und dann plötzlich fremde Sprachen und Gott hat es angekündigt. Und es wird ihnen nicht gut tun. Sie werden rückwärts stürzen, gefangen werden. Sie hörten nicht, wenn Gott in normaler Sprache zu ihnen sprach, also wird er in fremden Sprachen zu ihnen reden und dann ist es zu spät. Hätten sie doch vorher gehört, wenn er normal redet. Denn das Rückwärtsstürzen und das Gefangenwerden, das ist Gerichtsankündigung. Jetzt auch etwas Verwirrendes aus heutiger Zeit. Ich habe schon mehrfach miterlebt, wie in Pfingstgemeinden der Heilige Geist ausgeteilt wurde. Wie Menschen die Hände aufgelegt wurden, sodass sie die Geistestaufe empfangen sollten und das Sprachengebet empfangen sollten. Und vorsorglich, wie die Gemeinden waren, haben sie jeweils hinter den Menschen, die eben den Geist empfangen sollten, zwei Fänger aufgestellt, weil die Leute meist nach rückwärts gestürzt sind bei dem angeblichen Geistesempfang. Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Also das ist Ankündigung des Gerichts und dieses Gericht ist auch durchgeführt worden. Sie sind gefangen worden, sie sind nach rückwärts gestürzt. Wenn man Gott anbetet, dann fällt man auf sein Angesicht, nicht nach hinten. Und die Juden, dieses Gericht kam. Sie sind tatsächlich gerichtet worden. Und deswegen waren sie in Apostelgeschichte 2 auch wiederholt entsetzt, dass sie diese Sprachen gehört haben. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 14 dazu, diese Sprachen dienen als Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die ungläubigen Juden. Reden in fremden Sprachen war und blieb für Juden immer Gerichtsankündigung und allerdings auch Aufforderung zum Herrn Jesus Christus umzukehren. Und der Apostel schreibt in Vers 23, 1. Korinther 14, also, wenn die Sprachengaben so von normalen Leuten gehört werden, die die Schrift nicht kennen, dann denken sie, wenn sie das hören, dass die Leute verrückt sind. Sprachengabe oder Zungenrede, da kann man nichts anfangen. Die Juden wussten, es ist Gerichtsankündigung. Deswegen. Alle anderen, wenn man es nicht übersetzt, dann denkt sie, was soll das? Die Zuhörer damals sagten, sie sind betrunken. Das Betrunkensein, also sie sind voll mit süßem Wein. Und das Betrunkensein, das kommt auch in Jesaja 28 vor. Also das war eindeutig das. Und der Apostel Petrus legt jetzt aus, was denn dieses, was Jesaja auch gesagt hat. Und er sagt es mit dem Propheten Joel. Ich lese der verfinsterte Himmel, Vers 14 bis 20a. Da trat Petrus mit den Elfen auf und sprach zu ihnen, ihr jüdischen Männer, hört auf meine Worte, denn sie sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist erst 9 Uhr, sondern dies ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Es soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott, da will ich von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen und eure Ältesten Träume haben. Auf meine Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, sodass sie weissagen. Ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Das ist das, was Joel gesagt hat. Und Petrus sagt, das ist jetzt hier. Also das ist jetzt hier. Und das klingt gar nicht gut. Petrus sagt, den Heiligen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das hat auch Joel gesagt. Bisher hat sich Gott hauptsächlich um sein Volk gekümmert. Er hat ihm den Geist gegeben. Nicht den Heiden. Hauptsächlich war Evangelium und Gottes Wort beim Volk Israel. Jetzt Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Der Herr Jesus hat es ja schon gesagt in Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Nicht nur hier. Das Evangelium wird hinausgehen. Der Geist wird jetzt Gottes Reich mit Evangelium rund um die Welt aufbauen. Alles Fleisch, nicht nur die Juden. Das ist damit gemeint. Und es ist in die Welt gegangen, Evangelium und Gottes Reich, auch hier. Wir gehören dazu. B. In den letzten Tagen will ich Wunder und Zeichen tun. Das hat der Herr Jesus auch getan. Und das haben die ersten Christen auch gemacht. Also sie haben Wunder vollbracht. Und sie hatten Visionen und Träume. Ja, hatten sie. Und das ist auch bestätigt in der Apostelgeschichte, was für welche und so weiter. Natürlich kam es dann vor in späteren Zeiten, und das geschieht auch heute noch, dass man Zeichen oder Träume und Visionen hat. Die sind großartig. Es sind viele falsche Prophetien losgegangen. Und das Neue Testament warnt vor den falschen Propheten. Das gibt es heute immer noch. Aber was hier gemeint ist, letzte Tage, das wird in den letzten Tagen sein. Und diese letzten Tage sind begrenzt. Hebräer 1, 2 sagt, in den letzten Tagen hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet. Das sind die letzten Tage. Und was der Apostel hier meint, die letzten Tage, das ist die Zeitspanne vom Herrn Jesus Christus bis zu diesem Gericht, das Joel schon verkündigt hat und das auch Jesaja gesagt hat, bis 70 nach Christus. Da kam nämlich dieses Gericht. Und hier im Zusammenhang, das sind die letzten Tage. Und da werden sie Vision haben und Prophetien haben und Zeichen und Wunder tun. Ja, das haben die ersten Christen getan. Und warnen dann am Schluss auch vor den falschen Christen mit den Prophetien. Was noch sein wird in diesen Tagen, und damit kommt auch der Abschluss von diesen letzten Tagen, Blut, und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut. Das ist eben diese Gerichtsankündigung. Und genau die ist passiert in den letzten Jahren, 67 bis 70, war das so. Sie haben sich selbst zerfleischt, bis dann Jerusalem unterging. Und mit Jerusalem ist auch der Tempel untergegangen. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Wichtigste. Die alttestamentliche Ordnung ist untergegangen, endgültig mit dem Tempel. Denn der Herr Jesus Christus, er ist es, auf den der Tempel mit all seinen Inhalten hingewiesen hat. Er ist es. Und da ist der Tempel nicht mehr nützlich. Und genau das geschah mit diesem Gericht. Da ist tatsächlich ihre Sonne untergegangen und es ist Blut und Rauchdampf. Der Tempel wurde angezündet. Ungewollt. Das Evangelium, der Geist, der Herr Jesus ist hinausgegangen in die gesamte Welt, rund um die Welt, bis hierher auch. Ich komme zum dritten Punkt. Den Herrn anrufen, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Jetzt haben wir einen neuen Tag. Das ist erst die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann freuen sich die Seinen. Es wird ein herrlicher Tag für sie. Aber die, die nicht sein sind, die freuen sich nicht. Für sie ist es wiederum ein Tag des Gerichts. Es ist der jüngste Tag. Bis dahin gilt, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Also damals, die Christen, die den Namen des Herrn Jesus angerufen haben, die wurden tatsächlich aus diesem Gericht gerettet. Das gilt jetzt auch fürs zweite, fürs jüngste Gericht. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Gut, da rief ein bekannter, angeblicher Christ, Herrgott, sag, ist das jetzt der Name des Herrn anrufen? Ich glaube nicht. Also Joel sagt, Name des Herrn. Und Joel sagt, hat da den Namen Jahwe drin. Der wird im Neuen Testament, Jahwe wird im Neuen Testament nur als Herr übersetzt. Petrus hat ihn als Herrn drin. Um wen geht es jetzt eigentlich? Wer ist der Herr? Ja, Petrus sagt es. In Vers 36 nennt er den Namen des Herrn und er ist Jesus Christus. Kapitel 4, Vers 12. Es gibt keinen anderen Namen, unter dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus. 1. Korinther 1, 2. An alle, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Und Römer 10, Vers 13. Da ist Joel wieder zitiert. Da ist auch der Name des Herrn genannt und es ist der Herr Jesus. Ihn anrufen und das nicht nur so, wie es manchmal bei uns vorkommt, Oje, Abkürzung für O Jesus, O Jemine, Jesus ist Herr, aus dem Lateinischen, Abkürzung, oder Jesus, Gott und Vater. Das ist auch so, da werden gleich alle angerufen. Das ist nicht gemeint. Den Herrn Jesus muss man anrufen, um bei der Abrechnung beim jüngsten Gericht durchzukommen. Habe ich ihn nicht als Verteidiger, komme ich nicht durch. Den Herrn Jesus muss ich hier jetzt im Leben anrufen. Und dieses Anrufen muss ich durchs ganze Leben durchziehen. Hat er meine Sünden ans Kreuz getragen, dann habe ich ihn ja als Erlöser und Herrn. bin ich sein, rufe ich ihn an als fürsorglichen Herrn in den Lebenslagen, wenn ich ein Problem habe. Ja, dann ist er anzurufen als mein Herr. Ich brauche ihn. Auch wenn ich nicht merke, dass ich ihn brauche, ich brauche ihn an für sich täglich, dass er mich bewahrt. Habe ich Sorgen, die ich nicht lösen kann, rufe ich ihn an, so lange bis er das gelöst hat. Habe ich Gutes, dann danke ich es ihm. Ich rufe ihn auch an. Ich brauche ihn tatsächlich immer und er ist gegeben als mein König oder Herr, als mein Hohepriester, der für mich bittet und dem ich meine Sünden geben kann und soll und muss. Und als mein Lehrer, der mich zurechtweist. Der Name des Herrn im Neuen Testament ist Jesus. Ihn muss ich anrufen. Und es ist auch Gottesdienstsprache. Wir haben Gottesdienst im Namen des Herrn Jesus Christus. Und das ist wichtig. Schluss. Er ist gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren und hat nicht umsonst den Heiligen Geist gesandt. Denn der Heilige Geist macht den Herrn Jesus zu unserem Herrn. Der macht es persönlich und er macht uns auch geistlich. Und das ist gut so. Amen.